Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder unter der Woche aktiv und haben einen weiteren Gast mal wieder bei uns. Wir sind ja sehr, sehr aktiv in den vergangenen Wochen gewesen und freuen uns heute über einen sehr prominenten Gast an unserer Seite. Nachdem wir letzte Woche den CEO von Dine Media daneben uns hatten, haben wir heute eine Handballspielerin mit an unserer Seite und da möchte ich ganz, ganz herzlich Alina Kreisegels besuchen. Hallo Alina.
Hallo.
Ja, Alina, lass uns, bevor wir uns mit ein bisschen tiefergreifenden Fragen beschäftigen, eine kurze Fragerunde machen. 6 schnelle Fragen. Bist du Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Morgenmuffel.
Bier oder Wein?
Wein.
Berge oder Meer?
Meer.
Mantaplatte oder Muscheln?
Mantaplatte.
Sprungwurf oder Hüftwurf?
Hüftwurf.
European League Sieg mit Dortmund oder Champions League Erfolg mit Metz?
Das ist gemein. Beides. Natürlich.
Klar.
Ja, da lege ich mich nicht fest, da nehme ich beides.
Okay, ja, ich will damit sicher auch beides nehmen, auf jeden Fall. Lass uns ein bisschen mit dir in deinen Anfangszeiten beginnen. Du bist ja in Wesel groß geworden, in Duisburg dann Handball angefangen. Wie bist du zum Handball gekommen, für diejenigen, die jetzt deine Karriereweg jetzt noch nicht so verfolgt haben?
Meine Mama hat selber Handball gespielt. Von daher war ich ja ab Baby-Kindesalter immer mit in der Halle, immer beim Handball mit dabei und so gab es für mich gar keine große Diskussion darum, mit welcher Sportart ich dann anfange und habe dann früh angefangen mit 5 Jahren und bin immer dabei geblieben, weil es mir eine Menge Spaß gemacht hat.
Dann von Beginn als Regisseurin auf der Mitteposition oder hast du auch verschiedene Positionen ausprobieren dürfen?
Tatsächlich relativ viel direkt in der Mitte. Also klar, im Jugendbereich ist ja immer ein bisschen fließend.
Klar.
Aber tatsächlich den größten Teil auf Rückraummitte, ja.
Hattest du da irgendwie dir dann auch Vorbilder gesucht in deiner Jugendzeit, wo du dir vielleicht so ein bisschen was abgeguckt hast, wie die das machen? Oder hast du einfach von Mama das Beste mitgenommen, was sie dir hätte mitgeben können?
Ja klar, erstmal ist Mama immer ein großes Vorbild als Kind. Und dann habe ich einfach, dadurch, dass wir viel Handball geguckt haben, halt in der Halle, damals war natürlich noch nicht so viel mit Livestreams und Bundesliga gucken und so weiter, das ist heute ein bisschen einfacher und habe mir da vieles abgeguckt und klar die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oft verfolgt und mir da Dinge abgeguckt und versucht, das selber umzusetzen, ja.
Du hast ja Zeit deiner Karriere eigentlich fast nur im Ruhrgebiet verbracht, so kann man es ja eigentlich ganz gut beschreiben. Hattest du in deiner Jugend mal drüber nachgedacht, irgendwie so ein Handballinternat zu besuchen? Ich meine, Blomberg wäre in NRW zum Beispiel eine Option gewesen, aber gibt es dann noch weitere Bundesligisten, die das ja auch haben. War das für dich damals ein Thema?
Ein Thema grundsätzlich ja, aber ich wollte das eigentlich nie so wirklich, weil ich immer meine Freunde zu Hause hatte, meine Familie, das war mir sehr wichtig. Und ich die Möglichkeit hatte, eben auch mit Aldekerk dann damals auch Jugendbundesliga zu spielen und auch häufiger zu trainieren. Dazu hatte ich dann Stützpunkttraining über den DRB und kam dann so auf meine Trainingseinheiten quasi. Und von daher war mir das immer wichtig, auch im normalen Umfeld zu bleiben, solange wie das irgendwie möglich ist.
Und bist ja dann auch dann 2014 zum BVB gewechselt. Du bist selbst großer FC Bayern-Fan. Wie war das dann überhaupt vereinbar, zum großen Rivalen zu wechseln?
Damals war das nicht so, was heißt einfach, aber nicht so vorauszusehen, dass ich dann zum BVB wechsle. Mittlerweile muss ich sagen, der Verein steckt schon sehr an. Ich bin oft im Stadion und fieber groß mit dem BVB mit. Ich würde mich mehr über eine BVB-Meisterschaft freuen als über eine Bayern-Meisterschaft. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt, weil dieser Verein einfach sehr ansteckend ist. Die Leute leben das hier alle in der Stadt sehr. Es ist nicht ungewöhnlich, mit BVB-Kleidung einkaufen zu gehen oder durch die Stadt zu laufen. Das machen nicht nur wir, sondern da gibt es genügend Fans, die das auch tun. Von daher lebe ich das sehr, sehr mit. Und bin, kann man glaube ich schon sagen, jetzt mittlerweile ein bisschen umgeschwenkt auf die schwarz-gelbe Seite und Fan dieses Vereins.
Also hast du die echte Liebe jetzt in dir.
So kann man das sagen, ja.
Genau, du bist ja auch schon seit 9 Jahren auch beim BVB, bist damals aus der zweiten Liga mit der Mannschaft hochgekommen, also hast du ihn wirklich auch begleitet. Was sind so Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ich meine, ihr habt ja schon noch einiges erfeiert, Meisterschaft, Zweitligaaufstieg, Pokalfinale warst du mit dabei. Gibt es da so Momente, wo du dich gerne dran zurückerinnerst, weil einfach natürlich jetzt gerade mit deinem anstehenden Wechsel vielleicht auch mal gerne mal zurückdenkt?
Ja, viele natürlich. Also klar, erstmal als 18-Jährige hier hinzukommen und direkt aufzusteigen, war das erste schnelle große Highlight. Dann haben wir direkt im ersten Jahr das Pokalfinale vorher erreicht und sind ins Finale gekommen. Das war auch ein wahnsinniges Erlebnis. Aber klar, die Meisterschaft war ganz, ganz besonders. Leider in dem Corona-Jahr, also ohne Zuschauer, aber trotzdem. Ja, wie wir uns da Stück für Stück hingearbeitet haben und uns am Ende belohnt haben, das war schon besonders und das hatte eine besondere Bedeutung, vielleicht die größte Erinnerung, die ich jetzt hier in den 9 Jahren hatte.
Natürlich auch noch ohne Punktverlust, also das ist ja auch noch mal was ganz, ganz Besonderes. War das während der Saison für euch ein Thema, ne, dass ihr die Gejagten seid, dass ihr irgendwie keinen einzigen Punkt verloren habt? Oder wie bleibt man in so einem Moment cool? Weil natürlich irgendwie in jedem Spiel, jeder will ja halt dir diesen ersten Minuspunkt zufügen.
Ja, wir waren natürlich schon frustriert durch die Saison vorher, dass die Saison abgebrochen wurde und wir nicht zum Meister ernannt wurden, aber haben uns relativ schnell gesagt, okay, dann haben wir jetzt im nächsten Jahr eine neue Chance und jetzt erst recht und jetzt wollen wir es auf jeden Fall holen. Deswegen war die Motivation schon sehr, sehr hoch, das zu schaffen. Und klar, natürlich will dich jeder schlagen, du musst in jedem Spiel fokussiert sein, aber ich glaube, gerade durch diese abgebrochene Saison vorher war die Motivation einfach riesengroß und wir wollten das so unbedingt. Und wenn du dann am Ende merkst, du kannst es auch zu null werden, ohne Punktverlust, dann willst du das natürlich auch genauso durchziehen und dir keinen Ausrutscher erlauben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine riesige Motivation. Wir haben es ja jetzt im letzten Jahr nochmal gesehen, wo es Bietigheim ja geschafft und einen neuen Siegerrekord aufgestellt hat. Auch in diesem Jahr sieht es auch so ein bisschen danach aus, als ob Bietigheim wieder diesen punktefreien Durchmarsch schafft. Ist das einerseits ein Qualitätsmerkmal natürlich für die Mannschaft, aber auch irgendwie so ein bisschen schade, dass dann so, ja, so Übermannschaften sind, die dann quasi von keinem anderen Team geschlagen werden müssten, also können oder so? Weil es irgendwie schon, klar, ich finde es halt schön, aber es ist ja irgendwie auch so. Ja, irgendwie so, ja, man verliert halt irgendwie jetzt nicht, das ist irgendwie schon irgendwie komisch.
Ja, also erstmal hat natürlich auch Bietigheim diese
Klar.
und auch letzte Saison eine sehr, sehr hohe Qualität, auch in der Breite, die halt einfach kein anderer Bundesligist aktuell mitgehen kann. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, es ist auch für Fans vielleicht oder für Außenstehende wenig spannend, wenn immer eine Mannschaft so dominierend ist, dass sie durchmarschiert quasi. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren eben so entwickelt, aber das heißt ja nicht, dass es in den nächsten Jahren genauso weitergehen wird. Also da sind halt einfach die anderen Mannschaften, die anderen Vereine auch gefordert, sich da weiterzuentwickeln und Mannschaften aufzustellen, die dann halt eben auch wieder oben angreifen kann. Da muss man auch immer sehen, wie geht es bei Bietigheim weiter, wer bleibt da, wer geht vielleicht auch mal. Das sind ja alles Dinge, die damit reinspielen und dann ändert sich ja dann auch der Modus ab übernächste Saison quasi. Bin ich gespannt, ob das auch zu mehr Spannung dann am Ende beiträgt.
Ja, dann nimmst du meine Frage vorweg, weil ich hätte dich genau das gefragt, wie du das findest, dass jetzt die Liga ein bisschen verkleinert wird. Ist das gut für mehr Qualität, weil man dann vielleicht dann nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinere Mannschaft hat, die man als großes Team dann aus der Halle schießen kann? Oder wie siehst du das generell im Blick auf die Förderung des deutschen Handballs?
Das hat alles Vor- und Nachteile. Also klar hat es Vorteile, dass man eine Art Hauptrunde spielt und vielleicht noch nicht der Riesendruck da ist, dass viele junge deutsche Spielerinnen vielleicht auch die Möglichkeit bekommen, dann Bundesliga zu spielen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man eine Mannschaft ist, die vielleicht dann die Abstiegsrunde spielt, dann spielst du oder verlierst du ein bisschen die Spiele gegen die großen Mannschaften, die vielleicht auch Zuschauer in die Halle locken. So eine Abstiegsrunde bringt vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer mit sich. Das ist dann auch wieder ein finanzieller Aspekt für viele Vereine. Dann, wie gesagt, das Spannungsthema kann man natürlich aufgreifen. Am Ende, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass wenn die Runde zu Ende gespielt ist und die Mannschaft, die auf Platz 1 ist, hat es dann eben auch verdient, deutscher Meister zu sein in dem Fall, weil natürlich in den Playoffs immer sein kann, dann fällt eine wichtige Spielerin aus oder vielleicht auch zwei verletzungsbedingt und plötzlich hat man eine überragende Saison gespielt, aber verliert dann eben die entscheidenden zwei Spiele. Deswegen bin ich eher Fan davon, was das angeht, eine normale Runde zu spielen. Aber wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile und ich glaube, das geht auch allen Vereinen und allen Spielerinnen am Ende so.
Ja, ich meine, wir werden es im Endeffekt sehen, wie es werden wird, ob es dem Handball wieder nochmal einen Schub geben kann. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Lass uns ein bisschen natürlich auch mit eurer Saison beschäftigen. Wie zufrieden bist du mit eurem sportlichen Abschneiden in diesem Jahr? Bist du zufrieden oder siehst du, das können wir vielleicht noch ein, zwei Dinge noch besser machen jetzt bis Saisonende?
Ja, grundsätzlich sind wir schon zufrieden. Wir stehen auf Platz 3 in der Bundesliga, haben noch alle Möglichkeiten, auch auf Platz 2 zu kommen. Stehen in der Europa League aktuell sehr, sehr gut da. Jetzt mit dem letzten Sieg gegen Besançon auch. Haben jetzt zwei Endspiele, wo wir alles selber in der Hand haben, um ins Viertelfinale zu kommen. Natürlich ist das Pokalaus gegen Bensheim sehr, sehr bitter. Da hätten wir uns schon gewünscht, natürlich ins Pokalfinale vorzukommen. Ich glaube, das hätte die Saison auch ein bisschen abgerundet und nochmal auf ein höheres Level gehoben. Aber da waren wir einfach nicht gut genug. Von daher, das können wir nicht mehr ändern. Aber wir können versuchen, Platz 2 noch anzugreifen und in der Europa League eben erstmal ins Viertelfinale zu kommen.
Ja, gerade das Spiel gegen Besançon, das war ja schon sehr, sehr beeindruckend, wie ihr dort aufgetreten seid. Also das war... Also es war schon, ich muss sagen, ich war da schon beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ich glaube, da haben wir schon gezeigt, was wir können und wozu wir grundsätzlich in der Lage sind. Aber es ist halt eben die Schwierigkeit, das jede Woche auf die Platte zu bringen und jede Woche abzurufen. Unser Kader ist jetzt nicht riesengroß. Das heißt, irgendwann ist es auch oft eine Kraftfrage. Aber ja, ich glaube, da können wir viel Selbstbewusstsein mitnehmen und jetzt am Wochenende geht's nach Molde. Also von daher steht da das nächste Spiel an. Mit einem Sieg haben wir dann sehr, sehr gute Chancen auf das Viertelfinale.
Genau, wenn ihr den Podcast hört, das Spiel ist dann schon vorbei, weil wir das quasi vorher aufnehmen. Also es wird jetzt quasi erst in der Woche dann danach aufkommen. Aber wir sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Machen jetzt eine kleine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch ein bisschen weitere Themen, mit denen wir sprechen wollen. Nationalmannschaft, dein Wechsel nach Frankreich. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und lasst uns natürlich über weitere Themen sprechen. Alina, natürlich, wenn wir über die Dortmunder Saison sprechen, müssen wir natürlich auch, ne, es ist natürlich eine turbulente Saison für euch gewesen mit den Vorwürfen gegen André Fuhr. Ich will jetzt nicht genau auf die Details drauf eingehen, aber wie schwierig war es für euch als Mannschaft mit diesem ganzen Drumherum, mit diesem ganzen Medienrummel um eure Mannschaft, euren Trainer, eure Verantwortlichen, da den sportlichen Fokus zu behalten? Weil ich meine, ihr habt ja trotzdem weitergespielt, ihr habt das ja auch dann auch sehr, sehr gut hinbekommen. Wie habt ihr das geschafft, da einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, das, was abseits des Platzes passiert, bleibt abseits des Platzes, während wir hier spielen?
Ja, das war natürlich eine sehr schwierige Situation insgesamt, weil auch auf uns eine Menge eingeprasselt ist von außen. Fragen, die natürlich immer wieder kamen in diese Richtung. Und wir ja uns auch öfter natürlich zusammengesetzt haben und dann aber gesagt haben, okay, jetzt beginnt die Saison und wenn wir hier jetzt ein, zwei Spiele verlieren, dann fragt nachher keiner, warum das so war, sondern alle freuen sich quasi darüber, gerade die Mannschaften um uns herum. Von daher ja, haben wir versucht, den Fokus auf das Sportliche zu legen, den Fokus auf uns zu legen und auf die Spiele und gesagt, wir müssen die Spiele halt gewinnen, die jetzt da kommen und versuchen da trotzdem irgendwie unsere Leistung zu bringen, so schwer das vielleicht auch dann ist, wenn man mit anderen Dingen oder mit so schlimmen Dingen ja dann am Ende auch konfrontiert wird und ja vielleicht auch ein Stück abgelenkt wird von dem eigentlichen sportlichen Fokus. Aber ich denke, wie du gesagt hast, das haben wir über weite Strecken sehr, sehr gut hinbekommen. Und diese Phase der ersten Aufruhr, sage ich jetzt mal, gut überstanden.
Findest du das auch, dass das ein Zeichen ist, wie geschlossen ihr als Mannschaft gewesen seid, wie ihr damit umgegangen seid, dass ihr wirklich das einfach wirklich komplett ausgeblendet habt über diesen Zeitraum, wo es ein großes Thema gewesen ist?
Ja, also ich glaube schon, dass wir als Mannschaft eng zusammengerückt sind in dem Fall, weil wir gesagt haben, es ist egal, wer jetzt gerade Trainer ist, es ist egal, was da passiert, weil am Ende geht es auch ein Stück um uns und wir haben auch ein Recht darauf, weiter unseren Sport zu treiben und weiter das zu tun, was wir halt so sehr lieben und ja, so halt eben versucht, damit dann umzugehen und das so umzusetzen.
Jetzt habt ihr mit Henk Gröner einen neuen Trainer, der auch deine Karriere natürlich geprägt hat. Du hast unter ihm dein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Du bist unter ihm Kapitän in der Nationalmannschaft geworden. Wie ist deine Beziehung zu ihm? Oder ist er einer deiner großen Förderer gewesen während der Nationalmannschaftszeit? Oder wie kann man das ganz gut beschreiben, euer Verhältnis?
Ja, unser Verhältnis ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Wir sprechen sehr offen. Henk ist ein sehr kommunikativer Trainer. Von daher, also ich wusste natürlich, was auf uns dazukommt, dadurch, dass ich ihn von der Nationalmannschaft kenne. Großer Vorderer würde ich natürlich schon sagen. Also ich meine, ich habe unter ihm mein Debüt gegeben und bin unter ihm mit Emmy zusammen zur Kapitänin geworden. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Er hat vielleicht auch meine Sicht auf den Handball noch mal ein bisschen professionalisiert in vielen Gesprächen und hatte bei ihm oft das Gefühl, dass er auch jetzt vor ein paar Jahren daran glaubt, was ich kann und mich dabei unterstützt hat. Von daher bin ich natürlich froh, dass er hier ist. Ich glaube, aktuell sieht es auch ganz gut aus. Wir bringen ganz gute Leistungen unter ihm. Alle verstehen sich, glaube ich, sehr gut mit ihm. Er bringt vielleicht auch eine gewisse Ruhe rein, die wir eben vorher dann nicht hatten, weil er vom Typ her das auch sehr ausstrahlt. Und ja, von daher ja, freue ich mich, dass er da ist und dass ich noch ein halbes Jahr unter ihm trainieren darf.
Warst du damals ein bisschen überrascht, als es dann hieß, dass er nicht weitermacht als Nationaltrainer oder ein bisschen traurig? Oder wie hast du das dann damals, diese Entscheidung, aufgefasst?
Ja, wir standen natürlich in Kontakt auch vorher und ich wusste um die ja, Entscheidung, dass es ihm nicht so leicht fällt, dass es Argumente für beides gibt. Am Ende muss man natürlich seine Entscheidung akzeptieren und vielleicht auch verstehen. Es ist sicherlich schade, aber dann ist auch immer natürlich sofort der Fokus auf das Neue. Also ein Ende bringt dann auch immer was Neues mit sich, eine neue Chance mit sich. Und ich glaube, wir haben jetzt mit Markus auch einen sehr guten Trainer an unserer Seite, der auch wieder ein Stück anders arbeitet, der uns einen anderen Input gibt und mit dem wir dann weiter an uns arbeiten können.
Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Was ist denn so der große Unterschied zwischen Henk Gröner und Markus Gaugisch in der Arbeit, in der Ansprache? Gibt es da was groß oder sind die relativ ähnlich von ihrer Art und Weise?
Es sind erstmal beide sehr kommunikative Trainer, die viel Fokus darauf legen, mit allen Spielerinnen zu sprechen. Ich glaube, Markus ist noch ein bisschen detailversessener vielleicht in seiner Vorbereitung und Nachbereitung der Spiele. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es sich riesig unterscheidet. Aber ja, Natürlich hat jeder Trainer seine eigene Philosophie. Und die Philosophie ändert sich natürlich auch ein Stück weit mit Markus im Vergleich zu vorher. Aber wie gesagt, das ist immer, ich finde das eigentlich sehr positiv, auch manchmal, wenn eine Mannschaft dann nochmal einen neuen Input bekommt. Ich glaube, Henk hat uns sehr weiterentwickelt und vielleicht ist jetzt mit Markus dann auch der nächste Schritt möglich und die nächste Entwicklungsstufe so möglich, dass wir unsere Ziele dann erreichen und Sachen wie Olympia-Qualifikation oder solche Dinge halt dann schaffen.
Ihr wart ja jetzt bei der zurückliegenden EM ja durchaus nah dran. Also das war ja wirklich, im letzten Spiel ging es ja wirklich ja um die Wurst, wie es so schön heißt. Wie schaust du das Turnier zurück? Wie fällt dein Fazit aus? Hat man nochmal diesen nächsten Schritt gemacht, um dann wirklich dann vielleicht jetzt in diesen oder in den kommenden Jahren dann diesen Schritt zur Medaille zu schaffen?
Ja, ich glaube, wir sind insgesamt natürlich ja stabil ins Turnier gekommen mit dem Auftaktsieg gegen Polen. Dann waren wir aber Montenegro, kann man sagen, okay, zu Hause, die Halle war komplett voll, ja. Und natürlich komplett gegen uns, kann man vielleicht verlieren. Das Spanien-Spiel war natürlich überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, das muss man schon sagen. Da hat die Leistung auch nicht gepasst. Und ich glaube, danach in der Hauptrunde können wir zufrieden sein, mit der Vorrunde vielleicht nicht so ganz. Wir müssen es halt schaffen, unsere Leistung einfach konsequent abzurufen in jedem Spiel, weil der Modus halt einfach so ist, dass du dir da keine Ausrutscher oder keine schwächeren Leistungen erlauben darfst. Trotzdem glaube ich auch für das erste Turnier mit Markus, wo es ja auch immer so ein bisschen finden ist, wie arbeitet er und wie schnell kriegen wir das alles schon umgesetzt, weil so viele Einheiten und Spiele hatten wir halt eben mit ihm auch noch nicht. Glaube ich, war das Ganze in Ordnung und jetzt haben wir einfach nochmal ein Jahr, jetzt haben wir 2 Testspiele, dann haben wir die WM-Qualifikation, natürlich ganz wichtig. Und dann können wir hoffentlich auf die WM schauen und gucken, was da dann möglich ist.
Ja, wir hatten ja nach der EM, haben wir uns ein Special gemacht, wo wir auch über die Themen gesprochen haben, was kann man noch machen, um den nächsten Schritt zu machen im Frauenhandball, damit es halt zu dieser Medaille reicht. Was ist für dich so eins, wo du sagst, okay, da ist vielleicht noch das größte Potenzial, wo man noch besser arbeiten kann? Ist es die Jugendarbeit, Trainerausbildung, was ist so etwas oder allgemeine Akzeptanz des Frauenhandballs in der Gesellschaft?
Ja, ich glaube, dass die Akzeptanz durchaus noch nach oben gehen kann oder das Ansehen der Sportart, gerade wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ist das in Deutschland schon, ja, hinken wir da schon zurück. Das geht natürlich einher damit, mit der Jugendausbildung, mit der Vielseitigkeit der Ausbildung. Ich glaube, sowohl athletisch als auch technisch können wir da schon Schritte nach vorne machen. Trotzdem haben wir ja eine gute Mannschaft zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir meilenweit davon entfernt wären, mit den Top-Nationen mitzuhalten. Aber ja, in der Breite muss man vielleicht trotzdem sagen, sind halt Mannschaften wie Norwegen, Dänemark, Frankreich einfach top besetzt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht in einem Turnier mal einen Schritt ins Halbfinale schaffen könnte. Also ich glaube, das Größte ist, für die Nationalmannschaft mal eine Medaille zu holen. Und das ist ja kein Geheimnis. Dafür tritt man an. Und klar, das sagen wir immer wieder. Und ich glaube, dass wir das Potenzial in der Mannschaft haben, dass wir es aber eben konsequent abrufen müssen.
Ja, ich meine, Platz 7 bei einer EM, das ist das auch überhaupt nicht Schlimmes. Also ich meine, das war ja wirklich nur, ich glaube, am Ende war es wirklich das eine Spiel, was in den Ausschlag drüber gegeben hat, ob man ins Halbfinale halt einziehen oder halt dann nur Siebter wird. Also das war ja wirklich enorm knapp da. Du gehst ja jetzt selbst auch ins Ausland, du gehst jetzt nach Metz. Ist das vielleicht auch etwas, wo man dann vielleicht auch sagen, dass vielleicht auch dann mehr Nationalspielerinnen ins europäische Ausland gehen sollen, weil da vielleicht die Konkurrenz auf der Position beziehungsweise auch allgemein in der Liga vielleicht ein bisschen höher ist dann als in Deutschland?
Das kann man durchaus so sehen. Also ich bin jetzt kein Fan davon, immer sofort zu sagen, alle müssen ins Ausland, weil irgendwo muss man vielleicht auch auf die eigene Liga schauen. Klar. Und schauen, dass die sich weiterentwickelt. Und wenn dann immer alle gehen, ist das natürlich auch schwierig. Aber ich glaube schon, dass ja die Professionalität einfach im Ausland noch mal ein Stück höher ist. Und ja, da die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, vielleicht noch mal ein bisschen größer sind. Und ich glaube auch, dass die Tendenz dahin geht, dass das alle wollen und dass sie professionell denken und dementsprechend dann vielleicht auch mal ins Ausland wechseln.
Du hast dich ja selbst dazu entschlossen, jetzt nach Metz zu gehen. Ich habe es gesagt, im Sommer geht's nach Frankreich. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte jetzt gerne in diesem Sommer ins Ausland gehen? War das so ein Prozess oder ist das irgendwie so, ja, hast du gesagt, okay, jetzt möchte ich unbedingt mal was Neues machen?
Ja, das ist natürlich schon ein Prozess, der kommt. Mich reizt halt einfach, regelmäßig in der Champions League zu spielen. Und dazu ist die französische Liga sehr, sehr gut. Metz ist ein Top-Club. Die Bedingungen da sind sehr, sehr gut drumherum. Und ja, das war am Ende natürlich der entscheidende Punkt, wenn man so will. Also den Fokus da nochmal aufs Sportliche zu legen und den nächsten Schritt. Ich mag das, die Formulierung nicht so sehr, aber den Schritt halt ins Ausland zu wagen, um sich selber halt auch einfach nochmal herauszufordern. Ich war jetzt 9 Jahre hier und ich glaube, das war gut so. Das war richtig so, weil ich hier die Möglichkeit hatte, mich weiterzuentwickeln, hier auch die ersten Schritte in der Champions League machen konnte, in einer Führungsrolle und viel spielen konnte und mich so auch zu der Spielerin entwickelt habe, die ich jetzt bin. Und jetzt reizt es mich einfach, das auszuprobieren und das die Herausforderung dann nochmal anzunehmen, um dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen.
Hast du auch mit, ich meine, Xenia Smith hat ja auch ja in ein paar Jahre in Metz gespielt. Hast du dich mit, auch mit ihr ausgetauscht, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Und hattest du vielleicht auch noch Angebote aus anderen Ligen, wo du vielleicht drüber nachgedacht hast, dorthin zu gehen?
Ich habe mich mit Xenia ausgetauscht. Ja, klar, ich habe sie gefragt, weil sie natürlich erstmal in Metz gespielt hat, dann auch unter Manu, also unter dem Trainer, auch trainiert hat. Und ich glaube, dass sie das sehr gut einschätzen kann. Da haben wir uns klar ausgetauscht. Angebote aus anderen Ländern, ja, gab es schon. Aber am Ende ist es auch immer eine Gefühlsentscheidung, für welchen Verein man sich entscheidet. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass Metz da der richtige Verein für mich ist, aus ganz verschiedenen Dingen. Und bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben, so, und freue mich natürlich dann auch ab Sommer, ja, ein neues Abenteuer zu beginnen.
Ja, vielleicht dann auch noch mit Luisa Schulze, die hat, glaube ich, erstmal nur bis Saisonende den Vertrag. Vielleicht wird es ja nochmal verlängert, dann werdet ihr dann also zwei Deutsche. Wie sieht es mit deinem Französisch aus? Bist du fleißig am Pauken nochmal oder wie ist dein Französisch?
Ja, ich hatte Französisch in der Schule, war aber nicht mein bestes Fach. Also, nee, ich lerne schon Französisch, bin aktuell dabei, zumindest die Grundlagen zu lernen, um mich vielleicht schon mal ein Stück verständigen zu können. Und alles andere, denke ich, kommt vor Ort, wenn man die Sprache regelmäßig hört und sprechen muss. Und auch da wird es Sprachkurse geben, die der Verein eben anbietet. Von daher, ich bin natürlich schon gewillt, die Sprache möglichst schnell, möglichst gut zu sprechen, weil ich glaube, das macht vieles leichter, und hat auch was mit Respekt gegenüber dem Land zu tun, in dem man lebt, dass man versucht, die Sprache zu sprechen. Aber ja, ich gebe mein Bestes und lerne fleißig.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir wünschen natürlich sehr, sehr viel Erfolg. Wir haben es schon gesagt, du möchtest auch gerne den Champions League Erfolg mit Metz natürlich feiern. Wenn wir uns natürlich aber noch auf diese Saison beschäftigen, ich habe es angekündigt, steht relativ gut in der European League da, du hast es schon selbst gesagt. Ist das so ein Traum, sich dann nochmal mit so einem Titel und dann auch aus Dortmund dann sind es ja insgesamt dann 10 Jahre dann zu verabschieden?
Klar, wäre das ein Traum, das sage ich nicht, nein. Trotzdem muss man schon auch sehen, dass Europa League macht man jetzt auch mal nicht eben so im
Klar.
Vorbeigehen. Und da sind qualitativ sehr, sehr gute Mannschaften dabei. Das ist, glaube ich, vom Niveau her auch sehr, sehr eng zusammen. Von daher, wir müssen erst mal schauen, dass wir ins Viertelfinale kommen, und das wird auch schwer genug. Wir haben uns gegen Molde dann am Ende auch schwer getan. Wir haben lange hochgeführt und plötzlich sah das alles ganz anders aus und gewinnen nur noch mit einem Tor. Also auch das ist nicht zu unterschätzen, das Spiel. Und dann haben wir nochmal das Heimspiel gegen Seahawk in der Westfalenhalle, ja. Also kommt auch alle gerne vorbei. Wir wollen da auf jeden Fall ein volles Haus haben. Aktuell sieht das ganz gut aus, dass wir das hinkriegen. Und ja, dann ist erstmal Viertelfinale, und dann kreuzen wir mit der Gruppe, wahrscheinlich mit Herning, Ikast und Nantes, die in der Gruppe weiterkommen. Und das sind beides keine
Ja.
Mannschaften, die man mal so im Vorbeigehen schlägt. Also da muss man schon ein bisschen realistisch bleiben auch. Also es ist durchaus möglich, gar keine Frage. Aber jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir ziehen mal eben ins Final Four ein und versuchen, das zu gewinnen. Das macht sich halt eben auch nicht so leicht.
Nee, definitiv nicht. Aber ich meine, du hast angesprochen, das Spiel gegen Seahawk, das ja das Rekordspiel werden soll. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal so ein Riesen-Highlight, wenn da dann eine fünfstellige Zuschauerzahl sein müsste. Gerade nach einer Phase, wo halt auch wenig Zuschauer ja gewesen sind in der Corona-Zeit.
Ja, absolut. Das wäre ein Riesen-Highlight für uns alle. Vor 11.000 Leuten zu spielen, wäre schon bombastisch gut. Und ja, aktuell, wir machen viel Werbung. Wir versuchen, die Leute alle in die Halle zu bekommen. Der Verkauf läuft ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Tickets gerade verkauft sind, aber es sind schon sehr, sehr viele. Also wir werden auf jeden Fall schon mal eine große Kulisse haben. Ob es dann am Ende 11.000 sind, wird man sehen. Aber das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight-Spiel, wo wir uns total darauf freuen, auch dass der Verein gesagt hat, okay, wir machen das, wir unterstützen euch da, und wir geben alles, damit die Halle voll ist. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen des Vereins in Richtung Frauenhandball, wie sehr sie das unterstützen, und vielleicht auch ein Vorbild nachher für die Nationalmannschaft, wenn wir die Heim-WM 2025 in der Westfalenhalle spielen. Dass wir auch da die Halle möglichst immer komplett voll haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das wünschen wir euch natürlich, dass ihr das hinbekommt. Der Rekord ist ja 8.700. 1997, also es wird mal Zeit, eine neue Zahl da aufzustellen, den deutschen Zuschauer zu rekordieren, auch damals Dortmund. Also von daher, die Potenzial ist durchaus da. Und das ist ja auch direkt vor einem Bundesligaspiel. Da kann ja der ein und andere Fußballfan, der sich da schon mal drauf einstimmen, auf dann abends Fußball auf jeden Fall. Seid ihr dann auch dann abends beim Fußball oder müsst ihr dann erstmal dann Regeneration und dann vielleicht gucken, ein bisschen Sky nebenbei?
Ich denke, dass, also zumindest ich, auf jeden Fall im Stadion sein werde, ja. Also das bietet sich natürlich
das
an.
Klar.
Ja. Das ist ja auch nur ein Katzensprung entfernt und zeitlich passt das einfach sehr, sehr gut. Von daher werde ich da schon im Stadion sein.
Ja, ich glaube, es sind zu Fuß vielleicht 5 oder 5 Minuten oder so. Das ist wirklich, wirklich ein Katzensprung. Also von daher, wenn ihr reinhört und noch kein Ticket habt, schnappt es euch und unterstützt die Damen und seid beim Rekord mit dabei. Wir werden auf jeden Fall dann darüber berichten hier bei uns im Podcast. Wir danken dir ganz herzlich, Aline, dass du dir Zeit genommen heute hast, um bei uns Gast zu sein und über deine Karriere und deine Zukunft zu sprechen. Für dich natürlich alles, alles Gute auf dem Weg nach Metz bzw. auch mit der Nationalmannschaft.
Dankeschön.
Und ihr dürft natürlich weiterhin unserem Podcast folgen. Auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben. Gerne 5 Sterne, aber gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf. Gerne auch Vorschläge bringen, wen wir mal als nächstes interviewen sollten, denn das wollen wir jetzt viel regelmäßiger machen als in der Vergangenheit. Und dann hören wir uns dann spätestens zur regulären Ausgabe wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de